Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Die SVP kann sich bei FDP und CVP bedanken. Die Ausschaffungsinitiative wurde dank Freisinnigen und Christlichdemokraten angenommen. Die Schweizer Städte wollen mehr Geld vom Bund. Die Kosten für Soziales und Sicherheit seien höher als bisher bekannt. Die palästinensische Führung will nichts von Zugeständnissen an Israel wissen. Die angeblichen Geheimdokumente seien falsch. Das Wetter im Norden wechselnd bewölkt und stellenweise etwas Schnee, im Wallis, im Tessin und in Südbünden oft sonnig. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Jonathan Fisch. Er hat die Nachrichten.
Die Ausschaffungsinitiative der SVP hat ihr deutliches Volksja von 53% im letzten November vor allem der Wählerschaft des rechten Lagers zu verdanken. SVP-Wählerinnen und Wähler stimmten der Ausschaffungsinitiative praktisch geschlossen zu. Bei der FDP war es etwa die Hälfte, bei der CVP ein Drittel der Wählerschaft. Bei der SP waren es 12%. Wie die Vox-Analyse weiter zeigt, fand der Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative nur bei den Mitte-Wählern eine Mehrheit. Weiter wurde die Steuergerechtigkeitsinitiative einzig im linken Lager angenommen. Das gesamte bürgerliche Lager lehnte dieses Volksbegehren wuchtig ab. Die Schweizer Städte verlangen vom Bund mehr Geld. Sie fordern, dass die 112 Millionen Franken, die der Bund zusätzlich in den Finanzausgleich geben will, vollumfänglich den Städten zugute kommen. Der Städteverband begründet dies mit den Zentrumslasten, die zu hohen Ausgaben führen würden. Diese seien noch höher als bisher angenommen. Eine Studie belege dies. Vor allem für die soziale Wohlfahrt und die öffentliche Sicherheit müssen die Städte weit mehr Geld ausgeben als die übrigen Gemeinden. Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey ist am Morgen nach Berlin geflogen. Es ist ihre erste Auslandreise als Schweizer Staatsoberhaupt in diesem Jahr. Zunächst wurde Calmy-Rey mit militärischen Ehren empfangen. Danach stehen Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Wulff, mit Bundeskanzlerin Merkel sowie mit weiteren Ministern der deutschen Regierung auf dem Programm. Themen sind die Euro-Schwäche bzw. Frankenstärke, die Beziehungen der Schweiz zur EU sowie weitere Themen. Wer in der Schweiz neu einen Gastrobetrieb eröffnet, trägt ein großes Risiko, Konkurs zu gehen. Dies zeigt eine Auswertung der amtlichen Daten durch den Wirtschaftsauskunftsdienst Dun & Bradstreet. Betriebe im Gastgewerbe gehen demnach rund 2,5-mal häufiger Konkurs, als das beim Durchschnitt der Unternehmen der Fall ist. Ebenfalls hoch ist das Risiko eines Konkurses bei Handwerksbetrieben und bei Personalvermittlungsbüros. Die Palästinenser haben Berichte vehement dementiert, wonach sie bei geheimen Nahostverhandlungen gegenüber Israel große Zugeständnisse gemacht haben sollen. Laut dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera und der britischen Zeitung The Guardian hätten die Palästinenser zum Beispiel angeboten, das israelisch besetzte Ostjerusalem praktisch vollständig aufzugeben. Al Jazeera und The Guardian haben dazu rund 1600 Berichte aus geheimen Verhandlungen veröffentlicht. Wer sie damit belieferte, ist nicht bekannt. Der japanische Autobauer Toyota hat auch im vergangenen Jahr seine Spitzenposition als weltgrößter Autohersteller behauptet, zum dritten Mal in Folge. Einen Dämpfer erlitt Toyota jedoch durch den Rückruf von rund 10 Millionen Autos wegen diverser technischer Probleme. Dennoch verkaufte der japanische Konzern 2010 fast 8,5 Millionen Fahrzeuge, 8% mehr als im Vorjahr. Zweitgrößter Autobauer war General Motors, gefolgt von Volkswagen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.561 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.3009 gehandelt, der Dollar zu 95,59 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Sind das wirklich gute Nachrichten von der Post? Wir reden über die gelben Briefkästen, die jetzt auch am Abend wieder geleert werden sollen. Die Analyse zur Ausschaffungsinitiative. Auch Befürworter sind nicht recht überzeugt, dass die Initiative buchstabengetreu umgesetzt werden kann. Und die palästinensische Führung verspielt bei ihrem Volk das Vertrauen. Präsident Abbas soll den Israeli Jerusalem verkauft haben. Gleich.
Das Wetter heute und morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt und ab und zu fällt etwas Schnee. Im Wallis, im Tessin und in Südbünden ist es oft sonnig. Die Temperatur morgen im Norden 2, im Süden 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3, Mittag.
Zwei Meldungen über die Post lassen aufhorchen. Vor kurzem wurde bekannt, dass die Post ihren Test mit der Nachmittagszustellung abbricht. Und heute sagte Postchef Jörg Buche in einem Zeitungsinterview, dass die Post die Briefkästen wieder vor allem am Abend leeren will. Die Post will also offenbar wieder mehr Geld in den immer kleiner werdenden Briefmarkt investieren. Philipp Erhard ist Wirtschaftsredaktor bei Radio DRS. Keine Nachmittagszustellung der Post mehr, Briefkästen, die wieder am Abend geleert werden. Was steckt hinter diesen Plänen der Post?
Vor allem PR. Es geht darum, die Post wieder in ein besseres Licht zu rücken. Denn ja, unter Buchers Vorgänger Michel Kunz und dem ehemaligen Postpräsidenten Claude Begle wurde ja vor allem immer wieder kommuniziert, was man alles machen muss, damit die Kosten runterkommen. Also Briefkästen weg, Frühzustellung in die Haushalte, in den Nachmittag verschieben, Poststellen streichen. Und das alles hatte dem Image der Post als öffentliches Unternehmen geschadet. Und die Post ist ja eben ein Bundesbetrieb und somit ist sie ja von der Politik abhängig. Und das heißt, man muss immer natürlich schauen, dass die Politik und somit das Volk ihr gegenüber milde gestimmt ist.
Das heißt also, Frühzustellung statt Nachmittagszustellung, späte Leerung der Briefkästen ist reine PR, bringt den Kunden überhaupt nichts.
Natürlich, das sind positive Nachrichten für die Kunden, das muss man sehen, aber man muss eben auch das Verhältnis anschauen. Es ist ja nicht so, dass die Post die Briefkästen im Moment nur vormittags leert. Auch heute werden alle Briefkästen, die nämlich an den Knotenpunkten, immer noch am Abend geleert. Nur bei den kleinen Briefkästen in den Quartieren, dort hat die Post aus Kostengründen begonnen, nur noch einmal und eben am Morgen früh diese Kästen zu leeren. Wenn die Post jetzt das bei ein paar Briefkästen wieder rückgängig macht, ist ja das noch nicht wirklich eine große Serviceoffensive. Es kostet auch nicht viel, ein paar Millionen. Vergleicht man mal den Gewinn der Post, der ist 900 Millionen in einem Jahr. Das ist einfach eine geringe Investition. Und dann noch der Test mit der Nachmittagszustellung, also dass der Brief nach Hause erst am Nachmittag kommt. Das war ja nur ein Test und Tests sind ja da zum Abbrechen, wenn es nicht läuft. Ich bleibe also dabei. Es ist eher PR als jetzt großartige Serviceverbesserungen.
Wenn das alles PR ist, die nicht sehr viel kostet, was passiert hinter den Kulissen? Welche Dienstleistungen der Post werden weiter spürbar abgebaut?
Das Poststellennetz, das muss immer noch kleiner werden, das ist die Vorgabe. Es stehen jetzt noch 170 Poststellen zur Disposition. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, die die Post bis jetzt eigentlich günstig als Service erbracht hat und künftig das eben nicht mehr oder massiv teurer erbringen will. Zum Beispiel eingeschriebene Briefe, die sollen ja bald teurer werden. Das ist ja eigentlich auch ein Abbau. Generell muss man aber schon sagen, man muss ein bisschen die Verhältnisse wahren, wenn wir hier von Abbau reden. Die Schweizer Post hat immer noch verglichen mit dem Ausland einen sehr hohen Service-Standard. Sie müssen halt einfach Antworten darauf finden, wie sie mit dem rückläufigen Briefmarkt umgeht. Und da muss halt ab und zu ein bisschen gespart werden.
Philipp Erhard, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen.
Info 3, Mittag.
Die Diskussionen rund um die Ausschaffungsinitiative im letzten November waren heftig. Das Abstimmungsresultat dann allerdings deutlich. 53% wollten eine verschärfte Ausschaffungspraxis. Jetzt aber zeigt die Analyse zur damaligen Abstimmung, unter Befürwortern glaubt jeder Zweite, die Initiative könne so, wie sie formuliert sei, gar nicht umgesetzt werden. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Mit dem Ja zur Ausschaffungsinitiative war am 28. November 2010 erstmals überhaupt eine ausländerpolitische Volksinitiative angenommen worden. Das klare Resultat erklärt nun die Vox-Analyse der Universität Bern und des Forschungsinstituts GFS Bern. Bei der SVP betrug die Zustimmung praktisch 100%, von den FDP-Wählern stimmte fast jeder zweite Ja und auf CVP-Seite war es immerhin ein Drittel. Weil andererseits das linksgrüne Lager auch den Gegenvorschlag mehrheitlich ablehnte, war das Ja zur Initiative klar. Die Vox-Analyse zeigt aber auch, so überzeugt, wie sie Ja stimmten, waren die Befürworter nicht. Eine der zentralen Fragen rund um die Ausschaffungsinitiative war jene gewesen, ob sie nicht mehr verspreche, als sie halten könne. Und da zeigten sich nach der Abstimmung nicht einmal die Befürworter selber überzeugt, wie Thomas Milic vom Institut für Politikwissenschaft der Uni Bern erklärt.
Und das Bemerkenswerte daran ist nun, dass eine deutliche Mehrheit der Stimmenden sich einverstanden zeigte mit diesem Argument. Und noch bemerkenswerter, der erste grüne Balken, das sind die Initiativbefürworter. Und selbst hier haben wir eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit von 52%, die diese Sichtweise teilte.
Und immerhin über ein Drittel all jener, welche zwar Ja zur Initiative, aber Nein zum Gegenvorschlag gesagt hatten, hielten die Vorlage für willkürlich, namentlich die dort aufgeführten Straftatbestände, welche zu einer Ausschaffung führen würden. Das Fazit der Vox-Analyse, selbst ein grosser Teil der Initiativbefürworterinnen und Befürworter war nicht restlos überzeugt, stimmte aber trotzdem Ja.
Info 3 Mittag.
Jerusalem, die Stadt, ist Israel und den Palästinensern gleichermaßen heilig und deshalb ständiger Zankapfel in den Verhandlungen der beiden Konfliktparteien. Angebliche Geheimdokumente über die Verhandlungen sorgen jetzt für Aufruhr. Offenbar ist die palästinensische Führung unter Präsident Abbas den Israeli sehr entgegengekommen, was den künftigen Status von Jerusalem angeht. Das berichtet der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Israel könnte demnach fast alle Siedlungen in und um Jerusalem behalten. Die Veröffentlichung der Dokumente löst unter Palästinensern heftige Reaktionen aus. Irene Meyer.
Mit hochrotem Kopf und Zorn in der Stimme erscheint Saib Erekat auf Al Jazeera. Er habe nichts zu verbergen, er sei bereit, alle Verhandlungsdokumente auf den Tisch zu legen, ruft der langjährige Chefunterhändler der Palästinenser und bezeichnet dann diese ganzen Geheimdokumente, die der arabische Fernsehsender seit gestern Abend veröffentlicht, als Lügen. Es geht hoch her in den arabischen Medien. Al Jazeera und der britische Guardian versichern, die 1600 Dokumente, über die sie verfügten, seien wasserdicht und verifiziert. Auch der hochgeachtete arabische Publizist Rami Khoury in Beirut, selber Palästinenser, zweifelt nicht an der Echtheit der Dokumente. Was er bis jetzt aus den Dokumenten lesen könne, beunruhige ihn, sagt Khoury. Im Einzelnen ist es brisant und explosiv, im Ganzen zeigt es, was alle Welt und besonders die palästinensische Bevölkerung seit langem wissen. Die palästinensische Führung unter Präsident Abbas verhandelt mit Israel aus einer schwachen, sehr schwachen Position. Sie ist im Mai 2008 offenbar sogar so weit gegangen, dass besetzte Ostjerusalem, das einst die Hauptstadt des palästinensischen Staates werden soll, zu großen Teilen aufzugeben. Sie habe Israel vorgeschlagen, dass es alle Siedlungen um Jerusalem bis auf eine annektieren könne. Verrat, schreit die Hamas und ihr Vertreter in Beirut, Osama Hamdan, konkretisiert. Am Verhandlungstisch verkauften sie große Teile Ostjerusalems und behaupteten dann in der Öffentlichkeit, Jerusalem wäre die Hauptstadt des palästinensischen Staates. Nicht nur die Islamisten, auch junge Palästinenser sprechen der palästinensischen Führung das Verhandlungsmandat ab, wie Ali Abu Nimech, Gründer der Webseite Electronic Intifada.
What we see, particularly with respect to Jerusalem, is we see from a Palestinian perspective, a Palestinian leadership that has no mandate, that has lost.
Kein Zweifel, nicht alles ist Sensation in diesen Dokumenten. Auch der frühere Präsident Arafat hat Zugeständnisse an Israel gemacht, die viele damals und heute nicht wahrhaben wollten. Was jetzt in diesen Dokumenten aber deutlich wäre, sagt Rami Khoury, sei die immer größer werdende schleichende Verzweiflung und sei die Aussichtslosigkeit der palästinensischen Unterhändler.
Well, this is one of the surprising things. Why the Palestinian negotiating team kept.
Sie machten noch und noch eigenmächtig Konzessionen in existenziellen Fragen und verloren völlig den Kontakt zur Bevölkerung, sagt der Publizist Khoury. Und unterdessen hätten sich die Israelis kaum bewegt und nie klar gemacht, was sie wirklich wollten. Al Jazeera begründet die Veröffentlichung der Geheimdokumente damit, dass es wichtig sei, eine öffentliche Debatte über den Nahostprozess zu lancieren. Das jedenfalls scheint gelungen.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz, drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.